Willkommen bei Die Prozessarchitekten, der Podcast für schlanke und effiziente Unternehmensprozesse. Eure Gastgeber, Pascal Lammers, der über 1000 Unternehmen in die digitale automatisierte Zukunft geführt hat, und Karim de Coach, der als Leadership- und Prozessexperte nach seiner BMW-Zeit nun UnternehmerInnen, Führungskräfte und Teams zum Erfolg führt. Euch ganz viel Spaß mit der neuesten Folge von Die Prozessarchitekten.
Moin Giorno Pascal, moin Giorno Nicolas.
Moin Giorno, moin Giorno Karim.
Da muss er kurz warten, weil ich noch eine Person zusätzlich hier begrüßen darf. Wir haben Folge 40, erstmal das allein wäre schon Grund zu feiern. Und dann haben wir noch eine Besonderheit, noch ein großes Event. Nicolas ist als unser erster Gast im Podcast dabei. Nicolas, jetzt könntest du zwar in deinem Gerät kurz Jubel einspielen lassen, wenn du möchtest. Das wäre für mich jetzt okay.
Ja, da muss ich jetzt die Bank wechseln, aber reicht das?
Sehr gut, das ist das super. Willkommen, Nicolas. Vielleicht, bevor wir reinstarten, die meisten kennen ja Pascal und mich schon ganz gut, da brauchen wir gar nicht viel zu erzählen. Wir kennen es, Nicolas, lustigerweise von ganz, ganz früher aus Karlsruhe, wo ich ursprünglich herkomme, wo du gerade auch bist. Und haben uns wiederentdeckt durch Marketing, kann man so blöd das klingt sagen, durch einen YouTube-Short, was mich total gefreut hat. Wir ein super Wiederauflebungsgespräch hatten und dann gesagt haben, hey, irgendwie voll die Connection auch mit Pascal, so im Sinne Skills, mit mir, was ich so mache mit Unternehmen. Lass mal einfach hier treffen, quatschen. Wir haben uns ein cooles Thema überlegt. Bevor wir loslegen, wer bist du eigentlich, Nicolas Dürr, für alle, die hier gerade zuschauen und zuhören?
Oh, wie viel? Dreiviertelstunde hast du gesagt? Kann ich Intro
machen? Hast du zum Vorstellen, ja.
Gut, nee, Spaß beiseite. Ich bin super happy, heute mal wieder auf der anderen Seite zu sitzen, weil ich meinen eigenen Podcast auch habe. Und deswegen ist es spannend, heute mal von euch beiden befeuert zu werden. Ich freue mich riesig drauf. Kurz zu mir, bin Nicolas, du hast ja schon gesagt, sitze in Karlsruhe, bin Gründer von Future Brains. Wir bauen Digitalprodukte, also Software, wenn man so will, im Kundenauftrag und sind da sehr strategisch unterwegs, nah am Markt in Sachen Validierung und entwickeln dann die Lösungen auch. Da ist natürlich aktuell auch viel KI mit dabei. Aber, und das glaube ich, geht auch so vielleicht ein bisschen in die Richtung heute, mit einem ziemlich starken Fokus, Overhead beiseite, Rätselraten beiseite, Zahlen, Daten, Fakten, was will der Markt, was braucht der Markt, und dahin geht die Reise, und wir haben uns zum Ziel gesetzt und so sind wir auch unterwegs in den Projekten, dass wir Lösungen innerhalb weniger Tage online bringen und eben nicht uns irgendwo mit dem Kunden Monate im Keller einsperren und dann hoffen, dass das, was wir dort bauen, irgendjemand gebrauchen kann. Genau, ansonsten viel zu viele Interessen rund um Tech, rund um Organisationsaufbau, Prozesse, also euer Thema auch so ein Stück weit, und viel zu wenig Zeit, um wirklich alle Themen so da einzutauchen, wie ich das gerne möchte.
Und gleichzeitig haben wir heute zumindest Zeit. Schauen wir mal, wie lange die Folge heute wird, weil Pascal und ich sind da immer sehr gut im Kurzsprechen. Nicolas ist wahrscheinlich auch ein Profi da drin. Deswegen, wir haben uns ja im Vorgespräch darüber unterhalten, welches Thema wir nehmen wollen. KI war irgendwie so super naheliegend. Da wollten wir uns nicht gleich drauf stürzen, weil wir das schon in unseren anderen Folgen oft beleuchtet haben. Und gleichzeitig kam uns irgendwie so der Gedanke, wer gerade die Woche so ein bisschen in der Online-Marketing-Bubble verfolgt hat, was da so los war. Und das habe ich nämlich auch bei Nicolas bei LinkedIn gesehen und war dann so lustig, dass Nicolas sich dafür auch interessiert und sich das sogar angeschaut hat. Wir verraten gleich, was es ist. Obwohl Nicolas für mich in meinem Bild so ein bisschen mehr mit Konzernen arbeitet, die er immer wieder befeuert. Ich erinnere mich an unser Vorgespräch, Nicolas, wo wir teilweise einfach nur noch kopfschüttelnd da saßen, aufgrund unserer Erfahrungen, die wir mit langatmigen Konzern, Planung, Lasten, Pflichtenhefte gibt es immer noch gemacht haben. Und du hast einen Marketer, der schon ganz bekannt ist, Pascal kennt ihn auch von früher sozusagen noch, ein Webinar quasi, kann man sagen, angeschaut und dir sogar sein Buch bestellt. Was war denn vielleicht für dich, woher kennst du ihn überhaupt? Vielleicht fangen wir so mal an und erzähl mal gern, worum es, um wen es geht.
Gut, oder sollen wir den Namen noch ein bisschen im Dunkeln lassen? Nee, also es geht um Alex Hormozi. Wer ihn von YouTube kennt oder von, ich weiß nicht, ich glaube Insta, TikTok, er ist mittlerweile eigentlich omnipräsent mit seinen Themen, hat mittlerweile das dritte Buch geschrieben. Eigentlich ist das dritte Buch irgendwie jetzt plötzlich irgendwie 10 Bücher. Also der hat da auch ziemlich Gas gegeben über die letzten 2 Jahre, wie er berichtet hat. Und er hat diese Woche letzte Woche, genau, übers Wochenende hat er sein neues Buch vorgestellt. Und wir selber, mein Geschäftspartner und ich, wir haben die beiden ersten Bücher auch durchgearbeitet, haben dort auch einige Themen für uns mitgenommen, wo wir auch gerade in der Umsetzung sind. Und ich fand einfach dieses Event und dieser ganze Aufzug so unfassbar spannend, weil man als Unternehmer sehr, sehr viel da lernen konnte. Klar, da war natürlich auch viel Hype dabei, aber schieben wir den Hype mal beiseite und gucken uns an, was Alex richtig gut gemacht hat. Und da kann man extrem viel lernen. Und deswegen fand ich das einfach so spannend. Und ich habe in dem Event viele Notizen gemacht, viel auch überlegt, was wir für Future Brains damit umsetzen können, und finde es einfach unfassbar spannend.
Also Homozy, über den wir gleich mal sprechen wollen. Pascal, ich würde mal, damit vielleicht die Leute wissen, was am Wochenende passiert ist. So, du hast ja gerade das erzählt, du hast es auch nicht angeschaut, aber du hast ja mit Perplexity gerade mal kurz eine Zusammenfassung geben lassen. Sag mal vielleicht kurz in deinen 2, 3 Worten und dann gerne, wo du Homozy herkennst, was da am Wochenende nochmal so los war und was vielleicht für dich so besonders war.
Er hat tatsächlich ein super riesen Launch-Event gemacht, was so in der Online-Marketing-Welt, also wenn man ein paar Leute einfach verfolgt, ist es halt einfach ein klassisches Event, was die machen. Die bauschen halt viel vorher auf, um dann quasi an einem bestimmten Datum das Buch quasi zu launchen. Was er gemacht hat, ich weiß nicht, viele werden Alex Homozy vielleicht nicht kennen, aber kennen eventuell Tony Robbins, und Tony Robbins hat das ähnlich gemacht von den Bildern her, die ich gesehen hatte, mit einer mega fetten Wall hinter sich, wo die einzelnen Leute quasi draufgeschaltet wurden, also man konnte live quasi ein bisschen sehen, wer alles mit dabei ist, so in Anführungsstrichen, aber dieses Event, er hat es halt, ich weiß nicht, wie lange ich schon seine Werbung für dieses Event kriege, und er hat es auch gut gemacht. Ich musste mich bei einigen Werbeanzeigen schon richtig kaputt lachen, weil er einfach diese Greenscreen-Leute genommen hat und immer wieder in diese Ads reingebracht hat, ohne die weg zu Greenscreen, sondern sie waren einfach so angezogen und sind durch die Sachen mitgelaufen und so. Das war schon ziemlich lustig. Also hat dich auf jeden Fall irgendwie gecatcht, und er hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit gekriegt, und darin ist er halt sehr, sehr gut. Er ist natürlich auch sehr auffällig, ne, durch seinen Bart beispielsweise, so wie Karim, aber er ist halt dieser muskelbepackte Barttyp irgendwie aus Amerika. Wir haben jetzt im Vornherein schon gesprochen. Ich kenne ihn halt schon seit 2019 oder 2018 oder so. Da ist er mit dieser Fitnessgeschichte angefangen. Ich war da auf einem Event in Nashville bei ClickFunnels, und da war er im Endeffekt auch auf der Bühne, hat sich ein Award auch da abgeholt, also ist so ein kleiner, ich sag jetzt mal, Jünger von Russell Brunson, wo alle irgendwie am Anfang durchlaufen, war dann bei mir gefühlt eine super lange Zeit lang einfach weg von der Bildfläche, also ich habe gar nichts mehr von dem irgendwie mitgekriegt. Und dann war er auf mal, wo er so sein erstes Buch rausgebracht hat, kam er dann irgendwie wieder. Was ich bei ihm super spannend finde, und da haben wir, Nikolas sagt da bestimmt gleich auch noch ein bisschen ein paar Sätze zu, was ich bei ihm halt super spannend finde, ist so sein Ansatz, zu sagen, ey, ich hau einfach raus, ne, auch mit den Greenscreen-Leuten. Natürlich ist es ein bisschen geplant, aber er macht es einfach, also, und die donnern so viele Werbeanzeigen durch, und er sagt wahrscheinlich immer nur so, ey, ja, jetzt machen wir die Szene, ist mir egal, wie das aussieht, wir ballern es einfach raus, so gesehen. Und das ist so ein bisschen seine Stärke und sein Vorteil. Und was mir immer im Kopf geblieben ist, auch seitdem ich ihn schon kenne, seine Aussagen, und vor allem in den vorherigen Büchern war noch immer, bau dir diese Community bei dir, bau sie auf und gib so viel Value rein, sodass deine Konkurrenz gar nicht mehr hinterherkommt, und verkauf ihnen nichts. Also du verkaufst nichts, sondern du gibst nur Value raus, nur die ganze Zeit. Value, 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 Value. Und er sagt, wenn dich jemand privat anschreibt, dann kannst du ihm was verkaufen, aber geh nicht in die Öffentlichkeit raus und publish irgendetwas, um quasi Geld damit zu machen, sondern bau das quasi auf. Und so ein bisschen ist es widersprüchlich, was er tut, aber er hat es halt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht. Also er hat, ich weiß nicht wie viel, er hatte locker irgendwie 1 Million Follower oder so, und dann hat er erst sein Buch gelauncht, weil, also er hat das so krass aufgebaut, und dann gab es den Buchlaunch. den allerersten. Und das macht er halt in Perfektion. Also Marketing, das Spiel hat er tatsächlich in meinen Augen sehr, sehr krass durchgespielt.
Und gleichzeitig, und das finde ich, gehe mal so meinen Gedanken mit rein, wenn ich so Alex Hormozi so in diese Coaching-Bubble reinlege, du hast gerade auch so grob gesagt, Pascal, das ist ja manchmal von manchen Menschen schon als shady betrachtet so ein bisschen, ne? Dieses viel Werbung schalten, viel raushauen, viel trara, bla bla und dann lange Shows und Launch-Events und Millionen verkaufen und ich denke gerade so ein bisschen an unseren Kontext, auch mit Kunden, mit denen wir arbeiten. Hauptsächlich, glaube ich, deutsche Kunden hier, die in Deutschland sitzen, die schon Mittelstand sind, Inhaber geführt, vielleicht Konzerne sind. Und ich breche es noch ein bisschen weiter runter. Selbst wenn ich in meinem Freundeskreis Menschen von solchen Coaching-Bubble-Themen erzähle, sind da eher mal so ein bisschen Ressentiments, um es mal so schön auf Französisch auszudrücken. Ich kann kein Französisch, aber das kriege ich hin. Weil ich das Gefühl habe, und das ist vielleicht mal so eine Frage, die ich mal für uns in den Raum stellen will, wenn ich meinen Kunden jetzt Alex Hormozi das Buch vielleicht schenke oder ihn oder Videos von ihm zeigen würde, du hast gerade so schön beschrieben, Pascal, ne? Wie er da reinkommt mit seinem Bart und seinem gefüllten Bierbauch, ja, so Bodybuilder ist fast übertrieben, finde ich. Ich finde, das ist eher so ein bisschen eine Mischung aus. Ich weiß nicht, ob er gut gebaut ist oder doch je nach
Bierchen trinkt. Er macht halt Massephase. Er macht Massephase. Und er hat immer einen Satz. Es gab einmal einen Satz, den er gesagt hat, und so, never skip dessert.
Ja.
Also er sagt halt, also er trainiert wie ein, also ich, ne, der hat halt diesen ganzen Fitness-Background, aber er sagt halt immer, never skip dessert. Also das Dessert ist immer drin.
Und jetzt überlegt ihr mal, ich weiß nicht, pickt mal vielleicht bei euch so ein paar Kunden raus, die jetzt vielleicht so in den Durchschnitt eurer Kunden sind und ihr würdet denen Hormozi zeigen. Was glaubt ihr, würde die denken? Also würden die denken, ich glaube, meine Kunden würden sagen, hey, das ist ein super komischer Dude, sowas guckst du dir an, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und gleichzeitig, wie ihr gerade sagt und im Vorgespräch auch gesagt habt, wie viel Millionen Umsatz der gemacht hat, an einem Tag gefühlt, wie schnell er Sachen rausgehauen hat, einfach die PowerPoint, Nikolas, hast du gesagt, von ihm, die Präsentation war einfach, ich sag mal, scheiße wahrscheinlich, gefühlt, ich habe keine Slide gesehen, aber wirklich, ich habe gelesen, dass die einfach wirklich nur ein paar Bullet Points drauf, also nichts Schönes war. Wie würden eure Kunden reagieren und gleichzeitig mit dem Wissen, dass der Typ gerade damit richtig Asche macht, ist es noch, also ist es gut, ist es shady, was sind eure Gedanken und was glaubt ihr, denken eure Kunden?
Ist eine sehr gute Frage. Also wir sprechen intern natürlich relativ viel. Es gibt auch viele, wo wir das Thema auch mal platzieren, irgendwie, hast du das gesehen oder so, die sagen, den kenne ich nicht, ja, habe ich irgendwie noch nie gesehen. Ich glaube, er polarisiert natürlich, ja, Pascal, du hast es gerade schon gesagt, durch sein Auftreten. Aber was ich persönlich halt so unfassbar faszinierend finde, und das ist eigentlich das Thema hinter die Fassade zu gucken, ja, hinter seinen Tanktop und den großen Bart. Er ist super in der Sache Walk the Talk, weil das, was er auch in die Bücher bringt und was er macht und sagt, ist halt validiert. Das ist nicht, oh, ich hatte da morgens mal eine gute Idee. Das hat er auch bei dem Book Launch gesagt. Er hat aufgezeigt, wie viele tausend Unternehmen er faktisch durch diesen Prozess begleitet hat und er hat ihn selber auch durchlebt, ja, in seiner ganzen Business-Historie. Hat er angefangen, auch irgendwie im Fitnessstudio, was er aufgebaut hat, dort in der Ecke zu schlafen, weil er einfach nicht die finanziellen Mittel hatte. Und seine Learnings hat er eigentlich in diese drei Bücher jetzt reingepackt. Und ich finde, mein Appell ist, hinter die Fassade zu gucken und auch die Bücher, wenn man sie anschaut, es ist eigentlich kein Rocket Science, wenn man ehrlich ist, aber es erinnert einen immer wieder daran, diesen bedingungslosen Fokus einfach zu wahren und diesen Minimalismus auch, den er fährt. Auch wie er berichtet, wie er Ads schaltet und wie er auch seine Kundengruppe klassifiziert und seinen Adressatenkreis. Ich finde, da kann man extrem viel lernen in allen Branchen und wir nehmen halt recht viel für das Thema Produktentwicklung mit. Es wird so viel irgendwie in Pixelperfektion investiert und in schöne Slides und alles wird erstmal aufgehübscht und 12 Monate durchgeknetet, bis es dann irgendwo mal in Kunden- oder Nutzerhand kommt und er geht halt den krassen anderen Weg und sagt, ich muss erstmal rausfinden, ob das, was ich mir da überlegt habe, überhaupt ein Problem löst oder auf ein Interesse trifft. Und ich finde, das kann man von ihm richtig, richtig gut lernen. Und auch diese Slides, die er gebaut hat, die sind nicht schön, ja. Auch teilweise die Farbzusammenstellung ist grenzwertig, sage ich mal so, ja. Aber das Coole ist halt, totaler Fokus. Also du guckst dir die Slide an und er hat die teilweise irgendwie nur 5 oder 10 Sekunden dastehen lassen und du schaffst es gerade so einmal drüber zu gehen und du hast aber direkt einen Mehrwert, ohne aufpoliert, ohne Pixelperfektion, einfach auf den Punkt. Und das ist, finde ich, kann man extrem gut lernen.
Ich finde, da sind die Amerikaner aber noch, also die sind einfach so auch, also nicht nur er, sondern ich habe auch schon viele andere so Präsentationen oder auch so ich sage jetzt mal Kurse, die du in Amerika kaufen kannst, wenn du sie dir wirklich aus der deutschen Brille mal anguckst und sagst so, boah, ob das jetzt so richtig heftig gut ist, sei mal dahingestellt, ne? Weil vielleicht, man guckt vielleicht auf Design oder man guckt auf, ist es hochwertig oder nicht, ne? Wenn man weiß, okay, dieses Produkt hat irgendwie 5000 Euro gekostet, dann guckst du da schon ein bisschen drauf, aber die Amis machen halt, ne? Und Alex Hormozi ist tatsächlich das beste Beispiel und ich hatte jetzt gerade, wo Nikolas erzählt hat, hatte ich tatsächlich gerade so mega den Flashback für meine Kunden, weil bei mir, bei den Kunden ist es manchmal auch so, dass wir planen irgendeine Mailing-Aktion oder wir planen irgendwie etwas Neues quasi oder eine Automation, die funktionieren muss. Und es gibt immer einen kleinen Mini-Fehler, der irgendwo passiert oder der wo die Kunden sich dann drüber aufregen, wo ich dann sage, hey, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Und das ist jetzt null despektierlich gegenüber meinen Kunden, aber ihr seid ein Handwerksbetrieb mit 20, 30, 40 Mitarbeitern beispielsweise und wir planen jetzt irgendeine Aktion, irgendeine Automatisierung oder sowas und das, was ihr haben wollt als Endergebnis, das hat einen Konzern noch nicht mal, weil die so im Detail dann arbeiten und sagen, ja, aber dann muss doch das passieren und dann muss noch dieses passieren und hier müssen wir das doch so machen und da müssen wir das doch so machen, wo ich dann denke, hey, habt ihr mal eine E-Mail von einem Konzern bekommen, die auf alle Daten jetzt gerade geachtet hat, die du mir jetzt gerade erzählt hast? Und natürlich machen die es nicht, sondern die schicken auch einfach nur raus, ne, weil es bei denen natürlich, wenn man jetzt an Konzern, Nikolas kann da wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen, aber an Konzern denken, die wollen wahrscheinlich auch so Pixel-Perfect-mäßig irgendwie was haben, aber an einigen Sachen sind die ich sag jetzt mal, kleinen Mittelständler schon sehr, sehr penibel, wo ich dann immer sitze und denke so, ey, das haben halt die ganzen Großen haben es auch nicht. Warum möchtest du das denn jetzt haben? So, und ja, ich kann diese Lokalität irgendwie verstehen, aber trotzdem sind es halt Sachen, die ja einfach overengineert werden, ne? Wir haben am Anfang auch über Lasten- und Pflichtenheft oder ähnliches gesprochen und damit kannst du dich halt totschmeißen, ne? Also deutsche Bürokratie, sei mal dahingestellt, aber so denken halt viele. Also wir denken halt immer sehr bürokratisch und sehr in diesen, aber das muss doch so und das soll hier perfekt sein und alles Mögliche und das ist, ja.
Stehen wir uns damit selbst im Weg, weil ich mich gerade selber reflektiere, im Sinne von overengineered. Ich habe auch baue gerade einen eigenen Funnel bei mir gerade auf, ne? Pascal, wir sind auch kurz im Austausch und habe auch gemerkt, dass ich manchmal viel zu kompliziert denke, obwohl ich immer von mir denke, dass ich nicht kompliziert denke. Und finde das gerade spannend, wo wir sprechen, weil das mag vielleicht auch eine gesellschaftliche Sache sein. Vielleicht sind die USA, die Amerikaner einfach so hands-on. Wir machen es einfach mal, wird schon passen. Wobei es auch dort, glaube ich, wenn ich mit Freunden spreche, die dort arbeiten in einem Konzern, die auch sagen, ey, wir sind in der Meetingkultur gefangen, wir sind einfach voll träge und sowas. Also ich frage mich gerade, wo so die Schnittmenge ist. Ist es die Gesellschaft? Ist es die Unternehmensgröße, die sie so? Ist es die eigene Denkweise? Ist es das, also weil ich es gerade bei mir selber so beobachte, Was glaubt ihr, was ist so, was uns davon zurückhält, dieses einfach mal machen? Wir schauen Hormozi an und denken, so geiler Typ, der zieht einfach durch, macht komische Farben, 5 Sekunden Slide und am Ende ist aber geil. Was macht der wirklich anders so als wir?
So ein bisschen, ja, nicht nur eine Annahme, sondern auch aus der Erfahrung raus. Ich glaube, wir versuchen einfach, das ist in unserem Kulturkreis einfach auch so verankert, alle möglichen Eventualitäten erstmal zu beleuchten und was wäre wenn und was ist hier und was ist da und was ist, wenn ich das Blau-Grün mache und das Grün-Blau. Ich sag gar nicht, dass das irgendwie absolut verkehrt ist. Ich finde es wichtig, auch über Risiken nachzudenken und Co. Aber ganz ehrlich, gerade auch in den Themen, die er angeht, mit seinem ganzen Marketing-Ansatz, auch in in Produktlaunches, ja, was kann schiefgehen, ja? Ich meine, wir sind im digitalen Zeitalter. Du postest irgendwas auf LinkedIn, ja, ein Subset deines Netzwerks sieht irgendeinen Post. Wenn der jetzt halt mal nicht so aufpoliert war, who cares, ja, dann machst du den nächsten, geht vielleicht in eine andere Richtung, hat ein bisschen eine andere Sprache, kommt vielleicht ein Ticken besser an, ja. Wir müssen, glaube ich, aus diesem Überdenken rauskommen und alle Eventualitäten und auch so ein bisschen mehr, ja, wieder ein Gespür für gesundes Risiko bekommen. Nicht kopflos und blindlings wie so ein kopfloses Huhn irgendwo rumrennen, sondern schon bedacht, aber einfach ein Ticken mehr Mut. Und da gibt es einfach auch ein extrem gutes Beispiel. Ich meine, wir alle kennen Agile und wir alle kennen Scrum und da wird auch ganz viel drüber geschimpft und wurden ganz viele Bücher und dann war es am Ende wieder Wasserfall. Aber dieses Grundkonzept hat eins in sich und das ist, möglichst schnell das Risiko zu eliminieren, statt das Risiko vor sich herzuschieben. Ja, was bringt es, wenn ich einen Business Case oder Slides 12 Monate durchknete und aufpoliere? Ich schiebe dieses Risiko nur vor mir her, weil ich einfach nicht rausfinde, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und das ist so ein bisschen, da spreche ich auch zu mir selber, ja, diese Geschwindigkeit reinbringen und sich zu fragen, was ist das Element mit dem größten Risiko oder wo habe ich gerade das größte Fragezeichen und das gehe ich an und das Risiko und das Fragezeichen muss ich so schnell wie möglich eliminieren. Und gerade in den Büchern von Alex kommt das klar raus, wie er seine Ads fährt und wie schnell er da auch nachsteuert, wenn irgendeine Kampagne nicht gut funktioniert, weil er einfach innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen an die Antworten kommt und dann nachsteuert und das gelingt ihm einfach gut. Und der zweite Aspekt ist, weil du es auch gerade nochmal aufgebracht hattest, nur weil diese Slides, du hast gesagt, scheiße aussehen, deswegen nehme ich dir jetzt auch einmal dieses Wort.
Das habe ich nie gesagt, Nikolas.
Hast du das nicht gesagt, das müssen wir auspiepen. ja, die sehen halt nicht schön aus, ja, aber sie stiften Mehrwert und er adressiert eben das Problem, das er löst. Und du hast nicht dieses Gefühl, wenn er jetzt um den heißen Brei rumreden würde, ja, und nicht diese Expertise hätte, dann wäre es, glaube ich, eine komische Kombination, weil dann hast du ihn quasi und denkst dir, der hat davon überhaupt keine Ahnung, und dann noch die schäbigen Slides. Aber er legt halt auch da den Fokus auf diesen Mehrwert und auf die klare Message. Ich weiß, um was es geht. Ich fand auch, und dann bin ich auch schon wieder ruhig, ich fand einen Punkt sagenhaft, den er gesagt hat. Die Unternehmen, die er berät, ja, er investiert ja auch relativ viel, er hat von diesen Märkten keine Ahnung, das sagt er auch. Das macht er ganz transparent. Das ist mir auch, er hat gesagt, es ist mir völlig egal, in welchem Markt das ist, ich habe von den Märkten keine Ahnung. Aber ich weiß, dass meine Methode funktioniert. Und ich weiß, dass es auch marktagnostisch funktioniert. Und das finde ich einfach so krass. Ja. Deswegen kann man viel lernen und mein Appell ist, mutig zu sein und zu gucken, was ist die entscheidende Frage, die ich aktuell habe für mein Business, für meinen, du hast es gerade gesagt, für meinen Sales Funnel, für meinen Marketing Funnel, wo ist das größte Risiko aktuell, dort rangehen und zu gucken, wie kann ich diese Treppenstufe erreichen, dass ich von Woche zu Woche, von Tag zu Tag dieses Risiko eliminiere.
Und ich würde nochmal eine Sache auftosen, Pascal, dann gebe ich dir das Wort noch gerne, weil Nikolas kurz darauf einzigen, weil ich finde, da sind so zwei Aspekte drin, die ich vielleicht jetzt, wenn Leute gerade zuhören, sich sagen, ja gut, das eine ist ja Werbung zu schalten und in einem Projekt zu testen. Also ich habe immer mehrere Möglichkeiten, das Ergebnis zu validieren, indem ich schon mal, ich mache es einmal grün, ich mache es einmal blau und dann merke ich, nachher ist es rosa, keine Ahnung was. Gleichzeitig, und das ist vielleicht der andere Aspekt, den du auch genannt hast, den wollte ich aber nochmal trennen davon, wenn eine Person sagt, sie hat eine Präsentation, dann ist es halt nur so ein One-Time-Ding, mit der sie halt testen kann und weiß, ob es funktioniert hat, ne? Um das mal so rauszunehmen. Das ist ja die spannende Frage und so habe ich dich gerade verstanden und das sage ich jetzt auch, weil es mein Job ist. Da braucht es eigentlich jemanden, der dir extern ein bisschen Sparring gibt und mit dir gemeinsam dran arbeitet und auch vielleicht auch manchmal sagt, hey, du machst dir gerade zu viel Gedanken, leg einfach mal los. Also dieses auch zu unterscheiden, ist es gerade eine Testmöglichkeit, wo ich mehrere Versuche habe, LinkedIn-Post, was du genannt hast, oder ist es dann doch so ein One-Time-Ding, wo ich schon ein bisschen Planung brauche vielleicht, der hat sein Event ja auch in gewissermaßen geplant, gleichzeitig die Erfahrung zu haben, irgendwann zu sagen, so, jetzt ist gut mit der Planung, weil je mehr ich plane, umso weniger wahrscheinlich kann ich das Risiko eingrenzen. So, ich muss einfach Risiko mitnehmen. Ich finde das nochmal ein wichtiger Aspekt und fand es schön, was du auch gerade gesagt hast, auch das nicht, weil es meine Rolle ist, aber auch trotzdem deswegen, jemanden zu haben, der sich gar nicht unbedingt auskennen muss, manchmal in der Branche oder sowas, sondern der oder die einfach sagen kann, ich kann dir prozessual helfen im Sinne mitdenken und einfach mal dir Sparring zu geben und sagen, hey, ich glaube, es reicht jetzt mit dem, was du gerade gemacht hast. Die Präsentation passt schon so. Ich finde die Farbe auch nicht perfekt, aber ich glaube, keiner wird nachher auf die Farbe gucken, weil der Inhalt ist es eigentlich, der Mehrwert, den du transportierst. Also dieses selbst zu erkennen, welche Expertise ich habe und dafür einzustehen und das nicht zu versuchen, hinter einer Folie zu verstecken.
Absolut, ich springe mal noch ganz kurz rein, sorry, ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich habe die Tage einen coolen Satz gelesen, ich habe ihn hier gerade offen, weil ich mir es abgespeichert habe. Und das geht ein bisschen auch in die Richtung, ja. We will continue having meetings until we find out why no work is getting done. Ja, und dasselbe hast du für Slides, für, ich bin absolut bei dir, ja, so ein One-Time-Shot oder für irgendein Event. Hey, knie dich voll rein, ja. Mach's cool, überleg dir eine coole Storyline. Aber das haben wir halt appliziert auf genau diese Regelmäßigkeit und die eigentlich die risikoreichen Themen. Und hier kannst du jetzt Meetings ersetzen durch PowerPoints, durch Excel-Sheets. Und da brauchen wir einfach wieder einen anderen Mechanismus und eine andere Geschwindigkeit, weil, und das ist ja gerade der Punkt, den wir im Markt sehen. Budgets sind begrenzt, es ist so eine gewisse Marktunsicherheit da, ja, Innovation, da wird direkt der rote Edding, um mal ein bisschen Werbung zu machen, noch angesetzt. Wir brauchen andere Mechanismen, ja. Wir kommen aus einer Zeit, wo die Töpfe voll waren, die Budgets voll waren, sind wir ehrlich, ja. Und wir haben, glaube ich, auch einen Ticken verlernt, ein Stück weit verlernt, auch so ein bisschen disruptiver zu handeln und Dinge einfach auszuprobieren. Wir haben inkrementell optimiert und hier der Verbrenner noch ein halbes Prozent irgendwie effizienter gemacht. Und das ist alles super, ja. Da sind wir absolut genial drin. Das kann uns auch niemand wegnehmen. Wir brauchen aber für die Zukunft eben auch wieder in diesen disruptiven, krassen Veränderungen eine andere Art und Weise, wie wir damit umgehen. Das kann ich eben nicht machen, indem ich 12 Monate irgendein Slide-Deck knete oder irgendwelche Ads knete. Und da spreche ich auch echt zu uns, wie viele Diskussionen und Gespräche wir haben. Mein Geschäftspartner Nick und ich, aber auch im Team selber. Wir haben gestern einen langen Workshop gehabt, wo es um Marketing-Funnel ging, Sales-Themen, wo wir auch gesagt haben, raus mit der Komplexität, raus mit, wir machen alles perfekt und rein in, wir müssen möglichst schnell an Antworten kommen. Und deswegen bin ich da selber auch gerade so dahinter und interessiert, wie da andere mit umgehen. Und ich finde, da gibt es genügend, von denen man lernen kann, die eben diese Strecke schon gegangen sind. Und das finde ich bei Alex einfach ziemlich cool.
Wir fragen mal Pascal, wie er damit umgeht.
Ich würde oder ich wollte gerade eben schon die Brücke schlagen, weil für mich das Thema, und Nikolas kommt ja auch so ein bisschen aus der Informatik oder der Entwicklung. Im Endeffekt können wir aus der Entwicklung halt super viel nehmen, weil es halt, oder ich bin super viel bei X gerade unterwegs und da sind natürlich hauptsächlich Entwickler, wenn man ein bisschen, also entweder sind dort, ich sage nicht Politiker, aber ja, Leute, die viel Recherche machen und die viel auch vielleicht Stunk machen oder ähnliches, aber ich bin eher auf der anderen Seite, ich bin eher auf dieser amerikanischen Entwicklerseite. Und
Amerikanisch
das
übrigens
ist,
wieder wollte ich mal reinwerfen, das ist auch spannend.
Ja,
Du hast
ja.
gerade von dem
Ja,
Deutschen uns gesprochen und deswegen fand, das war auch noch ein Aspekt, den ich im Kopf hatte, ich wollte es gerade nochmal reinwerfen.
Und weil ich einfach so heads-on in den ganzen neuen Themen irgendwie dranbleiben will und wenn ich bei denen drin bin im Twitter und lese, dann funktioniert das halt. Also da bin ich immer up to date so. Und ein Satz, den ich immer wieder lese auf X, ist Build and Ship. Und Build and Ship fast. Und das ist so ein Ding, was so bei den Entwicklern jetzt gerade halt voll das Normalo-Ding gewesen ist, vor allem durch das ganze Thema Vibe-Coding und so weiter. Aber die sagen halt, okay, wir machen super schnell einen MVP fertig, also eine Minimal Viable Product. So, das hat vielleicht nur eine Funktion, die funktionieren muss und die wir dann testen können an eine super große Community oder an eine super große Zielgruppe. Und dann schauen wir, was diese Zielgruppe uns sagt. Also, was braucht sie noch? Was wollen sie noch für Features haben? Was läuft gut? Was läuft nicht gut? Also, genau das brauchen wir. Also, und genau ist das ja auch diese Schnelligkeit, die wir brauchen, um zu sagen, hey, ich mache dir ein MVP fertig. Das ist, keine Ahnung, das mache ich dir innerhalb von 2-3 Tagen fertig. Und dann sagst du mir, was du anders haben willst. Oder was findest du gut, was findest du nicht gut? Wie muss ich weiter vorgehen oder ähnliches? Und das ist, A, kann man das replizieren auf, ich sage jetzt mal, du entwickelst etwas für eine ganz, ganz große Zielgruppe, weil du es vorher vielleicht recherchiert hast und der Demand ist im Endeffekt da. Oder du machst es halt im One-on-One mit einer Firma, also so wie Nikolas beispielsweise, oder ich habe ja auch ein paar Entwicklungskunden. Bei den Entwicklungskunden kannst du es ja genauso machen. Und dann ist es halt nicht dieses, das hat Nikolas eben auch schon gesagt, dann ist es halt nicht dieses, hey, ich liefere meinen Kunden erst in 6 Monaten etwas, sondern ich liefere ihm schon nach einer Woche etwas, wo er mir dann Feedback drauf geben kann und dann kann ich mit ihm in Iteration die ganze Zeit daran weiterarbeiten. Aber dann hat er etwas, was vielleicht schon online liegt, wo er immer wieder drauf gucken kann und ich schreibe ihm einfach nur so, hey, ich habe gerade ein Update gepusht, guck mal drauf. Hey, 2 Tage später, hey, ich habe gerade ein Update gepusht zu den Änderungen, die du mir gesagt hast. Und natürlich gehört da ein Kunde zu oder generell eine große Zielgruppe vielleicht, die dir aktiv auch Feedback gibt. Wenn du natürlich irgendwie 2 Wochen auf ein Feedback vom Kunden warten musst, dann ist es natürlich auch ein bisschen blöd, aber also je schneller du bist, und je schneller der Kunde merkt, dass du schnell bist in dem, was du tust, sind wir ja generell viel, viel schneller. So, und das würde ich einfach mal adaptieren von, hey, wir gucken immer in der Entwicklung relativ schnell, aber setz es mal quasi aufs Marketing. Wie kannst du halt im Marketing schneller sein oder in deinen Prozessen im Unternehmen? Muss das Ding erst 5 Ebenen durchlaufen, bis du eine Entscheidung hast? Oder sagst du einfach, hey, ich mache das und dann gehe ich nach oben und frage so, hey, ich habe das gemacht, vielleicht nicht komplett öffentlich, aber ich habe es mal intern gemacht, wollt ihr euch das mal angucken, ist das gut oder ist das nicht gut? So, und dann kannst du ja immer noch in kleine Diskussionen gehen, aber die Schleife mal umzudrehen, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte, wo, ich sage jetzt mal, wir Deutschen wieder so ein bisschen reinkommen müssen, weil ich sage ja, Bürokratie ist, also ich vergleiche das immer mit der Bürokratie hier in Deutschland. Wir haben uns totbürokratisiert in meinen Augen. Und genau deswegen dauert halt alles auch so arschlange, was man irgendwie anfasst.
Und die Frage ist einfach, haben wir es verlernt, diese Innovation? Ich finde es gerade ein spannendes Thema. Wir sind jetzt kein gesellschaftlicher Podcast, aber ich finde es trotzdem interessant, dieses kulturelle Thema, weil es ja viel mit reinfließt in einfach mal machen, Marketing, KI. Weil ich gerade so sage, KI wird dir noch viel stärker dazu führen, dass du innovativer und schneller sein wirst und auch sein musst, um auf dem Markt mithalten zu können. Und dann denke ich mir gerade so, Nikolas, du hast gerade so schön beschrieben mit diesen, wir haben den Verbrenner nur 0,1% besser gemacht und haben das 7 Jahre in die Fahrzeugentwicklung reingesteckt. Ich komme ja aus dem Business. Fällt es jetzt gerade mehr auf, dass wir das noch nie waren? Mit mir meine ich wieder Kulturkreis Deutschland. Mhm. Ist eine Pauschalaussage, aber um mal so ein bisschen in Gedanken zu werfen. Oder fällt es einfach gerade nur mehr auf, also fällt es nur gerade mehr auf und wir waren es noch nie? Oder haben wir es verlernt? Das sind 2 unterschiedliche Aspekte in meinem Kopf gerade. Was denkt ihr darüber?
Ich bin selber auch viel im Startup-Umfeld unterwegs, ja. Insbesondere natürlich hier in Karlsruhe, ja. Schön im Ökosystem. Und ich finde, wir haben extrem gute Innovationen und wir haben kein Ideenproblem, überhaupt nicht. Wir haben super Ideen und wenn man in die Vergangenheit guckt, wir haben Innovationen in der Welt, die halt aus unserem Dunstkreis kommen, ja. Und das finde ich halt so spannend. Deswegen glaube ich, dass wir es ein Stück weit verlernt haben, ja, weil wir eben diese Dinge durchperfektioniert haben und in schwergewichtige Prozesse und die sind auch teilweise echt in Ordnung, ja, aber sie zahlen halt nicht auf diese Geschwindigkeit ein und und darauf diese Welle, die jetzt auch gerade, in der wir uns befinden, eigentlich seit 3 Jahren, wo ChatGPT an den Markt gegangen ist, das war ja wirklich so, da ist ja nicht nur ein Fass aufgegangen, sondern ein ganzer Ozean, ja. Und wir müssen lernen, diese Welle zu reiten, aber nicht auf eine Hype-Art und Weise, sondern auf eine Art und Weise mit Köpfchen. Und schon auch überlegen, okay, was ist sinnvoll zu investieren, wo ist Business-Mehrwert dahinter, um den Hype halt vom eigentlichen Mehrwert zu trennen. Und das ist so ein bisschen mein Wunsch, da in eine andere Geschwindigkeit tatsächlich reinzukommen. Ich weiß, ich reize auf diesem Thema rum, aber ich bin einfach überzeugt davon, wir haben extrem viele kluge Köpfe, wir haben viel Technologie, die hier aus Deutschland kommt, auch aus der EU. An Ideen mangelt es uns nicht. Ganz im Gegenteil. Der Ideentisch ist reich gedeckt. Ja. Es ist eher dann die Umsetzung und diese Schnelligkeit. Weil wenn du dir mal anguckst, ich habe die Tage habe ich gelesen, dass in ein KI-Startup aus den Staaten 3,3 Millionen reingeflossen sind. Und ich habe das sogar bei mir im Newsletter drin gehabt und ich habe es überflogen, habe gedacht, das gibt's ja nicht. Da ist tatsächlich VC-Geld reingeflossen und ich bin auf diese Webseite gegangen und um über die Webseite zu scrollen, brauchst du keine 10 Sekunden. Also scrollen im Sinne von, ich habe gesehen, was sie machen, keine 10 Sekunden. Da ist nichts aufgebläht, da ist nichts aufgehübscht. Der Case ist ganz klar und sie haben für diesen Case 3,3 Millionen eingesammelt. Ein kleines Team. Und Fokus auf Geschwindigkeit, nicht auf irgendwas aufpolieren und aufhübschen. Knallharter Fokus.
Lustigerweise, und ich bringe das jetzt mal mit rein, weil ich gucke mal gerade auf die EU, weil Nikolas das ja auch gerade sagte, so, wir haben so diese, es ist ja immer dieses Thema EU und was kommt aus Amerika und sind die Amis immer schneller oder besser wie wir so gesehen, als wir Europäer, sage ich mal jetzt. Und Lovable kommt eigentlich aus Schweden.
Ja.
Also aus die Gründer, die sind in Stockholm angefangen. Das zu entwickeln, so gesehen. Die haben jetzt natürlich eine amerikanische LLC oder sowas und lustigerweise gibt es immer einen Ort, wo es anscheinend günstig ist und die Taxes anscheinend auch nicht so heftig sind, wo alle so KI-Firmen irgendwie ihren Sitz haben, warum auch immer. Aber man sieht ja, dass es diese Innovationen gibt, auch aus Europa und auch aus Deutschland. Ich kenne dadurch, dass ich mit mittelständischen Unternehmen zu tun habe, gibt es zum Beispiel Autark. Und Autark, die machen, das ist eine Software für das Planen von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen und so weiter. Also die hatten, ich glaube, Fokus war am Anfang so Photovoltaik und jetzt haben die auch Wärmepumpen und so mit reingenommen. Die haben sich halt bei Y Combinator eingetragen für eine Funding-Runde. Und die sind da drin. Also die sind im Funding von Y Combinator drin. Das heißt, die fliegen halt auch nach San Francisco und sitzen da mit, keine Ahnung, anderen Entwicklern und sprechen halt über ganz, ganz andere Themen, wie wir uns hier wahrscheinlich unterhalten. Und daran sieht man ja, dass es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, ne? Und Deutschland ist ja eigentlich ein Land, was viel Innovation irgendwie gefördert hat oder auch rausgebracht hat. Nur und das hört man ja auch so, natürlich aus den Medien, ne? Medien ist ja natürlich immer so die Frage, aber aus den Medien kommt ja auch viel diese Industrie und so weiter, für die Deutschland irgendwann mal stand und so. Wir werden halt gerade so knallhart überholt. Mir ist jetzt gerade noch so in den Kopf geschossen, weil ich auch Elektroauto fahre, aber Volkswagen, wie lange versucht Volkswagen schon ein vernünftiges E-Auto zu bauen? Und die kriegen es, meine Meinung, und ich habe schon, meine Eltern fahren ein ID4 oder sind ein ID4 gefahren.
Ich finde den ID5 richtig geil.
Ja, pass auf, ich habe mich da reingesetzt in den ID4 und ich fahre einen Tesla und ich habe gesagt, was ist das für ein Müllauto, ehrlich. Ich saß da drin, ich fand es richtig scheiße, also wirklich richtig, richtig scheiße im Vergleich zu, hey, ich fahre einen Tesla. Und jetzt kommt es. Und das war nämlich in irgendeiner Fernsehshow, wo ich diesen kurzen Ausschnitt gesehen hatte, wo der Typ gesagt hat, ey, VW braucht, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, aber wir brauchen irgendwie 3 oder 4 Jahre, bis wir ein neues Modell komplett fertig oder fünf Jahre komplett fertig entwickelt haben. Die Jungs aus China sind in 18 Monaten, haben die ein komplett neues Auto, was auf neuestem Standard ist, komplett durchentwickelt und auf den Markt gebracht. Wo man ja auch schon sieht, wow, das ist halt schon krass, weil so
ich finde,
werden wir halt so gucken andere halt in den Rückspiegel und sehen nur Deutschland. Und Deutschland wird halt immer weiter nach hinten geschoben, wenn wir nicht irgendwie diesen Speed halt aufrechterhalten. Oder
ich glaube, wiederbekommen, sagen wir. Ich glaube, es ist immer wichtig, auch in meiner Denkweise, so als um systemischen Coaching kommt, und das habe ich ja selber gerade gemacht, zu pauschalisieren, ist immer super schwierig, weil wir immer gute Beispiele finden, wo wir Innovation im Ökosystem Karlsruhe Startup und sowas finden und sagen, hey, das sind geile Ideen da. Wenn ich jetzt Konzerne nehme, und ich meine, ich komme ja von BMW, ich kann das total bestätigen, dieses 7 Jahre lang in einem Auto rumdoktern und in den 7 Jahren hat sich halt, das war immer so ein klassisches Beispiel, der iPhone-Stecker halt schon 3-mal verändert und du musstest dann wieder einen neuen Bauraum schaffen, den du nicht mehr hattest, weil du ja auf Millimeter genau geplant hast. Jetzt könnte ich andererseits reinwerfen, schau dir mal die Autos aus China in 5 Jahren an, wenn sie auf dem Markt waren, weil die wahrscheinlich, ich pauschalisiere, übertreibe, wieder durchgerostet sind. Ne? Da gibt es wahrscheinlich einen guten Mittelweg. Ich will nochmal so darauf zurückkommen, Stichwort Homosi schreibt keine Lasten- und Pflichtenhefte, falls das unser Titel wird. Wir wissen es noch nicht, aber ich sag's mal so. ich glaube, das Spannende ist ja, und das finde ich gerade so cool, was da rauskommt, es gibt schon genug Ideen, es geht ums Umsetzen, und zwar das Umsetzen nicht im Sinne, ich setze mich hin und plane 6 Wochen lang an einer Präsentation für einen Launch, sondern ich setze mich hin und teste mal und schaue, dass ich möglichst schnell Feedback vom Markt, von potenziellen Kunden, von vielleicht einem neuen Markt, weil ich merke, der Markt ist es gar nicht, aber das Produkt ist geil. Also viel mehr in dieses einfach Machen reinkomme. Vielleicht mal so gefühlt eine letzte Frage an euch beide. Wie schafft ihr es? Und dann habe ich nämlich Zeit, selber zu überlegen. genau dieses ins Machen zu kommen, auch zu machen. Also gerne mal so aus der Selbstreflexion, eure eigene Tätigkeit, ihr kommt morgens ins Office, setzt euch hin, oder es ist Mittwoch, wo wir den Podcast hier aufnehmen. Wie habt ihr es die Woche geschafft, ins Machen zu kommen, und wann habt ihr euch vielleicht auch mal erwischt, dass ihr merkt, oh, eigentlich schiebe ich auch gerade was vor mir her. Vielleicht mal so kurz auf diese persönliche Ebene wieder runterzukommen. Wie geht's euch da? Und währenddessen überlege ich selber.
Da darf ich noch einen Punkt vorher nennen zum Thema gute Beispiele, aber das bringt mich vielleicht auch so ein bisschen zur Beantwortung deiner Frage. Also wir haben super gute Beispiele hier, gerade auch aus Deutschland. Ja. Wir haben gerade auch im AI-Umfeld, wir haben DeepL, ja, für Übersetzungen. Geniales, absolut geniales Beispiel und eine Erfolgsstory. Wir haben Black Forest Labs, die ja auch bei Elon Musk, ja, manche mögen ihn, viele mögen ihn nicht, ja, aber da auch auf dem Radar erschienen sind mit ihrer Technologie. Wir haben Paloa aus Berlin im Bereich Conversational AI für solche Hotlines und Co. Auch ein super geniales Beispiel, um ein bisschen noch drüber hinaus zu gucken, um bei der Sprachverarbeitung zu bleiben. 11 Labs aus UK haben wir selber schon im Einsatz gehabt, Stimmklons zu erstellen.
Es ist so crazy, was sie jetzt für in der V2, die jetzt rausgebracht haben, mit dem, dass du so ein Lachen und so weiter einbauen kannst, ist einfach so krank.
Und die Beispiele möchte ich gerne in den Vordergrund rücken. Man sieht es vielleicht hinter mir, habe ich von meinem Geschäftspartner bekommen, da ist Dr. Oetker drauf. Ja, das Dr. Oetker-Logo. Kann ich irgendwann mal lüften, um was es da geht? Ja? Da haben wir vielleicht noch Potenzial für eine zweite Episode. Aber vielleicht brauchen wir auch sowas, wo wir uns mal an die Wand hängen und sagen, guck mal, aber die haben es so gemacht. Oder noch ein Beispiel ganz gut, weil die gerade auch ziemlich durch die Decke gehen. N8N oder N8N, ja, wie man hier lokal sagt, gehen unfassbar durch die Decke, machen einen absolut genialen Job. Und das kann man auch wirklich sagen, in einer Geschwindigkeit. Und das sind die Beispiele. Wir müssen nicht immer über die Staaten, über den großen Teich gucken in die Staaten. Wir haben genug Beispiele hier, die richtig Gas geben und die einen geilen Job machen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, Appell an uns, wo ich mir auch oft Gedanken mache, okay, wie ist es denn dieser erfolgreich? Was ist da jetzt wieder Gutes passiert? Und wir sprechen dort auch intern drüber. Und das ist, glaube ich, so ein Ansatz, der ganz gut funktioniert. Wir gucken uns auch, um nochmal auf das Homosi-Thema zu kommen, wir gucken uns Ads von anderen an, ja, und diskutieren, was läuft da gut, was ist vielleicht overengineert, was ist in der Ansprache unklarer, um das einfach zu ändern, ja, und einen Ticken zu drehen. Ich muss mir täglich an die Nase fassen. Ja, ich bin schon so ein kleiner Perfektionist. Ich glaube, früher war es schlimmer, deswegen spreche ich da heute auch absolut zu mir, um einfach zu sagen, komm, egal, ja, lass es uns probieren, rausschießen, ja, wenn es schlecht läuft, ist es halt so, haben wir gelernt, ja, dann weiß ich, das läuft schlecht, machen wir das nächste Mal was anderes. In diesen Modus reinzukommen, das funktioniert aber nicht von heute auf morgen, sondern da muss ich konstant dran arbeiten. Und wir haben gerade gestern, wie gesagt, diesen Workshop gehabt, wo es auch viel darum ging, wo wir gesagt haben, okay, jetzt mal einen Strich drunter, wir probieren einfach Sachen aus. Und das funktioniert im Team ganz gut. Du musst es in der Kultur einfach verankern und dir täglich eigentlich predigen. Und da hilft vielleicht auch mal so ein Post-it am Monitor. Ja. Ich habe hier eins hängen, allerdings für ein anderes Thema, um mich konstant an etwas zu erinnern. Ich glaube, so Mechanismen braucht es, sonst sind wir andauernd in diesem alten Trott drin. Beispiele und ja, so, ich sag mal, Werte oder Grundlagen, wo du sagst, okay, die drei Bullet Points, da muss ich heute wieder dran arbeiten, weil ich es zu arg durchdacht habe, weil ich wieder pixelgenau gearbeitet habe, obwohl es eigentlich für einen Test ist. Meine 15 Cent dazu.
Wie geht's dir, Pascal? Wie schaffst du es jeden Tag?
Ich schaffe es auch nicht jeden Tag. Ich glaube auch nicht, dass man das wirklich jeden Tag schafft, weil wir sind immer noch Menschen, wir sind noch keine Maschinen und manchmal geht es dir gut an einem Tag und manchmal geht es dir schlecht an einem Tag und manchmal hast du auch einen guten Entwicklertag, sage ich immer so, und auf der anderen Seite hast du manchmal auch einen Scheißentwicklertag, wo du vielleicht nur Fehler bekommst und du kommst halt nicht raus aus dieser Spirale und musst mal, ich sage jetzt mal, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, Karim, einfach mal aufstehen, vom Rechner weggehen, einfach mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde spazieren gehen und dann wieder mit einem frischen Kopf hier dran sitzen und etwas leisten oder etwas machen. Bei mir hat sich das tatsächlich, und das geht so ein bisschen in Nikolas Geschichte, weil das hört, hört es nie auf. Also du musst immer irgendwo, du lernst ja immer irgendwo oder nimmst dir irgendwo Nuggets raus oder musst dich wieder daran erinnern, hey, okay, ich muss das, ne, ich sollte das im besten Falle so machen, weil man immer wieder in diesem Muster zurückfallen kann. Aber ich bin tatsächlich seit meiner Zeit in der Unternehmensberatung hat sich das so ein bisschen bei mir verstärkt, dieses schnell testen, schnell raushauen, schnell gucken, wie die Leute drauf reagieren, weil wir haben damals nur so gearbeitet. Also wir hatten, bei uns gab es auch keinen super Marketingplan, der über 5 Jahre ausgearbeitet wurde, sondern wir haben alles super schnell gemacht und das zeigt auch dieses Wachstum damals, hat es ja auch gezeigt, dass genau das eigentlich der richtige Weg ist, dieses schnell testen und schnell zu einem Ergebnis kommen. Und wie gesagt, das ist manchmal bin ich auch noch gefangen oder manchmal bin ich auch noch in dem State, wo ich dann das vielleicht nicht mache oder ich komme nicht über die letzten 10% und da muss ich mich immer auf meinen Hosenboden setzen, sagen wir es mal so. Diese letzten 10%, die dann nochmal über die Ziellinie zu bringen, so das ist immer, weil man dann vielleicht Zweifel kriegt oder man sagt, hey, okay, oha, jetzt haben wir jemanden verloren. Hoffentlich kommt er nochmal rein. Diese Zweifel quasi irgendwie zu eliminieren und irgendwie zu sagen so, hey, ich muss da gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern ich hau's einfach raus und ich warte einfach auf Feedback. Und ich bin auch vollkommen fein damit, wenn das Feedback halt nicht so gut ist. Ne, also sich vorher darauf einzustellen, aber das ist so bei mir die Geschichte, wo ich mich immer wieder zurückholen muss und immer wieder sagen muss, ey, scheiß drauf, jetzt die letzten 10%, die bringen wir jetzt über die Ziellinie, ist egal, ist egal wie, in Anführungsstrichen. Ja. Hallo Nikolas, wir starten gerade unseren Podcast.
Ja, die Tücken der Technik, da hat sich mal ganz kurz Chrome verabschiedet, tatsächlich.
Yes, aber Pascal, Karim, ja. Jetzt bist du dran. Jetzt hattest du lange genug Zeit. Jetzt müssen wir die Zeit auch noch ein bisschen überbrücken.
Und noch einen Kaffee.
Ja, genau.
Ich finde das voll schön, was ihr gerade beschreibt. Und ich finde es gerade schön, dass wir so ein bisschen auf der persönlichen Ebene nochmal angekommen sind. Und Nikolas, was du gerade reingeworfen hast, hat mich nochmal so sehr stark zum Nachdenken angeregt, weil Vielleicht geht es gar nicht um das Problem, dass wir nicht innovativ sind, dass wir nicht genug Ideen haben, dass wir gar nicht ins Umsetzen kommen, sondern es geht um die Perspektive, die wir darauf werfen. Weil du es gerade mal so schön gesagt hast, hey, Moment mal, wir haben jetzt gerade hier im Podcast so Kulturen gegeneinander so bewegt und gesagt, hey, die sind so, die sind vielleicht so, was ist da eigentlich dahinter? Haben wir was verlernt? Ist es irgendwie auffälliger geworden? Vielleicht geht es eher darum, den Fokus auf die Ressourcen und die Stärken zu legen. Und da bin ich so ganz systemischer Coach, deswegen fand ich das gerade einen super coolen Hinweis von dir. Und das erlebe ich auch bei mir immer wieder, dieses zu gucken, woher kommt der Perfektionismus manchmal, ne? Dieses, ich will etwas perfekt machen, durchplanen und genau tun, hat ja oft was mit diesem, naja, es soll halt schon gut aussehen und soll halt perfekt sein, weil dadurch was Ergebnis genau sein soll, möglichst wenig Risiko haben soll. Und das erlebe ich bei mir auch immer wieder in der täglichen Arbeit, dieses, bei einer Instagram-Story geht es voll easy, die nehme ich auf und haue sie raus, da bin ich schon irgendwie ganz anders unterwegs. Bei manchen anderen Projekten denke ich mir immer so, das will ich noch machen und da noch was anpassen und da noch ein i-Tüpfelchen drauf. Und ich glaube, es geht viel um die Selbstreflexion in unserer Arbeit. Das ist vielleicht nochmal so ein schöner Schluss. Ich weiß nicht, wie Alex Hormozi das macht, der keine Lasten- und Pflichtenhefte schreibt, sondern der vielleicht einfach überzeugt davon ist, dass das, was er macht, einfach geil ist. Und ich glaube, wenn du das mitnimmst, dieses immer wieder sagen, dass das, was du gerade schon machst, richtig gut ist. Selbst wenn, Pascal, da bin ich bei dir, aber das ist auch eine Herausforderung, mal schlechtes Feedback kommt, das kann manche Leute auch einfach umhauen. Immer wieder zu sagen, ich habe nur noch nicht von den richtigen Leuten Feedback bekommen, weil sonst hätte ich das schon mit positiven Rückmeldungen gehabt zu diesem Produkt. Und ich glaube, darum geht es so wirklich in diesem ganzen Prozess von Marketing einfach mal raushauen, ein Webinar-Launch machen mit Millionen verkauften Büchern zu deutscher Genauigkeit, Pünktlichkeit und Perfektionismus. Im Endeffekt geht es, glaube ich, darum, wie wir als Person, als Menschen damit umgehen, wie wir es handeln und wie wir es schaffen, uns täglich, und wenn es der Post-it von Nikolas an seinem Monitor ist, uns daran zu erinnern, dieses Muster zu durchbrechen und einfach mal zu machen. Das wäre jetzt ein wunderbares
einfach Schlusswort. Einfach mal machen. Das ist wirklich, das ist eigentlich der Satz, aber da stehen sich einfach super viele Unternehmen selbst im Weg, wenn sie darauf irgendwie gehen, weil sie genau das im Endeffekt, was Nikolas gesagt hat, dieses alle Eventualitäten dann nochmal durchdenken, anstatt das einfach zu machen, sondern dann auch diese Angst vielleicht zu kriegen, so, wie sollen die anderen darauf reagieren? Wie reden die anderen vielleicht über mich? Ne? Das ist auch total ein großes Thema noch. Ja. Was ist, wenn ich so ein Video mal raushaue, das ein bisschen kontroverser ist? Wie reden andere Leute über mich und so? Und da ist es schon, die Amis.
Total.
Ein gutes Beispiel oder ein gutes Vorbild. Die machen einfach und die lassen sich da nicht von dem Weg abbringen.
Und die Deutschen machen scheinbar auch, oder Europäer, wie Nikolas das so schön gesagt hat, also auch da wieder so die Perspektive auf, hey, den Fokus. Nikolas ist leider rausgeflogen und schreibt mir gerade, ich erreiche Riverside nicht mehr. Vielleicht beenden wir die Podcast-Folge einfach an der Stelle. Und Nikolas kommt gleich wieder rein. Und wenn nicht, ich weiß nicht sonst, was wir ein gutes Ende finden, Pascal. Da kommt Nikolas wieder.
Da kommt er.
Es ist zum ersten Mal, dass mir das tatsächlich in einer Podcast-Folge passiert. Ich weiß nicht, was los ist.
Du hast mich gerade gerettet, weil ich gerade überlegt habe, wie schaffe ich jetzt eine Änderung, ohne dass unser Gast nicht mehr da ist.
Ich bin wieder da, aber irgendwie Internet weg.
Crazy. Wir sind gespannt, ob die Aufzeichnung alles drin ist, aber wir haben auf jeden Fall, glaube ich, gerade ein paar coole Themen angeschnitten, darüber gesprochen. Ich finde, einen guten Ritt gemacht durch Gesellschaft, durch Innovation. Wie macht Alex Hormozi? Was hält die Deutschen an der Perfektion fest? Und das ist im Endeffekt, das war gerade so mein letzter Satz, Nikolas, das immer auf dich bezogen war, es kommt, glaube ich, am Ende oft auf die Perspektive an, die wir auf etwas werfen und wie wir es selber schaffen, unsere eigenen Muster zu durchbrechen. Und wenn es nur der Post-it ist, der am Monitor klebt, zu dem Thema, was uns gerade beschäftigt, dieses einfach mal machen zum Beispiel. Vielleicht ist das der Poster, den du dir an deinen Monitor kleben kannst, wenn du hier zuhörst und der dich vielleicht einfach mal durch die Woche begleitet, bis du ein neues Muster entdeckst, das du gern durchbrechen willst. Coole Folge. Ich sag euch vielen lieben Dank. Vielleicht, Nikolas, weil du gerade rausgeflogen bist, wenn du nochmal einen Abschlussgedanken, eine Erkenntnis mitnehmen willst, freuen wir uns total, wenn du noch was da lassen willst. Pascal natürlich auch. Und dann würde ich sagen, schließen wir die Runde.
Absolut, tatsächlich, während hier mein Internet sich entschieden hat, irgendwie kaputt zu gehen, ja, habe ich gerade nochmal überlegt, was so ein würdiger letzter Satz wäre. Und das ist das Thema keine Veränderung ohne Vorleben. Also ich kann nicht erwarten, dass irgendwas passiert, indem ich hier hinten in meinem Sitzsack liege und auf ja, eine schöne neue Zukunft warte, sondern ich muss diesen Weg gehen. Und wir merken das selber gerade auch mit den KI-Themen im Einsatz von KI. Wir leben das bei uns im Team vor und das blüht auf, ja, und du wirst eben ernst ernst genommen. Das ist so mein Appell. Keine Veränderung ohne Vorleben und deswegen selbst anfangen. Und da ist, glaube ich, die Sticky Note ganz gut.
Pascal, was nimmst du mit aus der Folge heute?
Oh, ich hab's ja gerade schon gesagt, da war Niklas nicht da, aber einfach dieser Satz, einfach mal machen, ist, glaube ich, also kann sich jeder mal irgendwie auf eine Sticky Note schreiben und entweder in die Küche hängen oder an den Monitor hängen oder am besten an mehreren Plätzen hängen und einfach mal machen. Einfach mal was raushauen, einfach mal auch nicht 50 Eventualitäten durchdenken, sondern schnell etwas in die Produktion zu bringen. So heißt es in der Entwicklung immer. Es gibt immer ein Development und die Production. Und schnell etwas in die Production zu bringen, ohne jetzt 50.000 Mal drüber nachzudenken.
Das ist doch ein schöner Abschluss, weil ich werde mich jetzt an die Production von diesem Podcast setzen, glaube ich.
Einfach mal machen, Karim. Morgen hauen wir den raus.
Ich lade den einfach so hoch, Leute, ist mir gerade egal. mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Nikolas, ich bin so dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, dass du unser erster Podcast-Gast gewesen bist, gerade noch bist. Da werde ich noch in Jahrzehnten von sprechen, wenn wir uns dann wieder irgendwo treffen. Wirklich, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke für das coole Thema, für diese Dimension, die wir gerade durchleuchtet haben, für den Austausch. Ich hoffe, die Person, die gerade hier zuhört, zuschaut, ich hoffe, du hast das mitgenommen. Und wenn es nur dieser eine Post-it ist, der in Zukunft an deinem Monitor klebt, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich danke euch vielmals und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
Danke auch. Danke, Nikolas. Wir sehen uns. Bis dahin.
Genau. Ciao, danke ciao. Euch. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Und das war die heutige Folge von Die Prozessarchitekten. Wir hoffen, dass die Einblicke und Ratschläge von Pascal und Karim euch helfen, eure Unternehmensprozesse kontinuierlich zu verbessern. Bei Fragen besucht gerne www.dieprozessarchitekten.de oder schreibt uns bei Instagram. Bis dahin vergesst nicht, alles ist ein Prozess. Die Frage ist nur, was für einer?